Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triple Double. Dieses Mal in einer Version, wie wir es eigentlich versucht haben zu vermeiden in den letzten Wochen. Aber die Reisepläne von Dre und mir sind dieses Mal das Problem. Denn Dre befindet sich gerade noch in den USA, während ich hier anfange, diese Spur aufzunehmen, damit wir euch diese Woche eine Folge liefern können. Auf der anderen Seite begebe ich mich auf den Weg in die USA, wenn Dre auf dem Flug zurück nach Deutschland ist, sodass wir diese Woche es wirklich nicht schaffen werden, gemeinsam einen Slot zu finden, an dem wir über die NBA zusammen sprechen. Aber das ändert nichts daran, dass wir trotzdem natürlich für euch eine Folge Triple-Double machen wollen. Und deshalb machen wir dieses Mal anders. Ich stelle die Fragen und Dre gibt die Antworten. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Und ich freue mich wie ihr darauf, wenn ich mir diese neue Folge Triple-Double anhören werde. Aber jetzt fangen wir an. Und ich habe wie immer 6 Fragen an die Legende Dre Vogt, die er mir hoffentlich auch beantworten kann. Erste Frage und ein bisschen allgemein gesprochen. Du bist auch gerade unterwegs, Dre. Du hast ein bisschen was gesehen. Was ist dir die vergangene Woche aufgefallen? Wie ist die Lage der Liga?
Ja, schöne Grüße aus noch Miami. Ein paar Stunden kommt hier der Bus, der uns, ich bin hier auf dem Trip mit den Hörern oder einigen Hörern meines anderen Podcasts, Got Next. Der Bus bringt uns zum Flughafen, fliegen aneinander vorbei, denke ich. Nico, du auf dem Weg nach Austin, ich auf dem Weg nach Hause. Aber ja, wo steht die NBA? Wir sind im Stretch Run, nennen das die Amerikaner, ne, noch nicht ganz Endspurt. Das kommt dann vielleicht nochmal so in ein, zwei Wochen. Aber wir haben schon 2 Mannschaften, die 50 Spiele gewonnen haben. Und 50 Spiele ist mal so ein bisschen, ja, so eine Wasserscheide. Ne? Man sagt, wenn du 50 plus Spiele gewinnst, ja, dann gehörst du auch vielleicht, ne, zu den Meisterschaftsfavoriten, vor allem wenn es so früh passiert. Da haben wir jetzt Cleveland im Osten, wir haben Oklahoma City im Westen. Das sind 2 der absoluten Top-Favoriten. Das sind die beiden besten Teams in der jeweiligen Conference. Ich würde sagen, jetzt haben wir auch ein relativ klares Bild, wer wirklich der engste Kreis der Titelfavoriten ist. Die beiden, Cleveland und Oklahoma City. Und als drittes natürlich der Meister, die Boston Celtics, die zuletzt sehr eindrucksvoll aufgetreten sind. Auch zum Beispiel gegen Denver haben sie gewonnen. Hammerling gegen Cleveland mit, ich glaube, 23 geführt im ersten Viertel und schon so Zeichen Richtung Zuschauer gemacht. Das war's, jetzt geht doch nach Hause. Was wollen die denn hier, die Cavs? Die haben am Ende verloren. Nicht so schön. Allerdings auch ohne Kristaps Porzingis, ohne Jrue Holiday. Von daher, es gibt natürlich irgendwie keine moralischen Siege in der NBA, aber ne, man sieht schon, Boston, mit denen ist auf jeden Fall zu rechnen, wenn sie dann komplett sind. Und da, wo momentan stehen, muss man sagen, alle anderen sind hinten dran. Ne? Wir werden auch heute über Lakers noch sprechen, wir werden auch über seine Knicks noch sprechen, Denver, das sind vielleicht so der Kreis der mit erweiterten Mitfavoriten, vielleicht noch Milwaukee, aber da ist schon ziemlich Abstand, ne, zu diesen 3 Top-Teams. Und ansonsten guckt man natürlich auch nach hinten so ein bisschen, ne, was passiert da Richtung Draft. Und es gibt am Ende diese Lotterie. Es ist ja nicht so, dass wie beim Football zum Beispiel das schlechteste Team das erste Wahlrecht bekommt dann, wenn es um die Talente geht, dann die dann in der Draft kommen, sondern die schlechtesten 3 Mannschaften haben ja, ne, die besten Odds, sagt man, also, ne, die höchste Quote auf den ersten Pick. Aber dann gibt es ja eine Verlosung, diese Lotterie. Und da gucken natürlich jetzt auch Teams, wenn sie jetzt merken, okay, also irgendwas ist, die Saison ist halt nicht so geil gelaufen, dass sie da unten möglichst reingeraten. Und das können wir jetzt über die Philadelphia 76ers sagen. Du erinnerst dich, sind gestartet mit Meisterschaftsambitionen, mit Paul George, den die geholt haben, mit dem Tyrese Maxey, natürlich vor allem auch Joel Embiid. Aber Joel Embiid haben sie jetzt rausgenommen aus dem Spielbetrieb. Sein Knie das ganze Jahr nicht gesund gewesen. Er musste auch wirklich Sorgen haben, dass er überhaupt nochmal richtig gesund wird. Aber der ist jetzt raus. Ich würde davon ausgehen, dass sie dann in absehbarer Zeit auch Paul George sagen, komm, kannst auch jetzt, hol den gelben Schein, mach ruhig bis zum Ende der Saison. Weil wenn sie ausgelost werden unter den ersten 6 Wahlrechten bei der Draft, dann bleibt dieser Pick bei ihnen. Dann können sie sich wahrscheinlich einen sehr, sehr guten Spieler ziehen in der kommenden Draft, weil da sind eine Menge gute Jungs dabei. Sobald dieses Wahlrecht aber am 7. Stelle oder 8., 9. danach kommt, landet dieser Pick bei den Oklahoma City Thunder. Von daher haben die Sixers jetzt eher was zu gewinnen, wenn sie den Rest der Saison so ein bisschen abschenken. Und wie gesagt, Embiid ist schon raus. Ich denke mal, das werden wir dann auch bald bei Paul George sehen. Und ansonsten wird jetzt unten so ein bisschen das, nicht das Verlieren losgehen, aber es wird weitergehen und man sollte vielleicht ziemlich genau gucken, ob man sich Partien anschauen möchte, wie gestern zum Beispiel in Miami, der Washington Wizards oder der Charlotte Hornets oder der New Orleans Pelicans oder Utah Jazz, weil die werden kein Interesse daran haben, jetzt großartig noch Spiele zu gewinnen. Aber das Schöne ist ja, da müssen wir nicht drauf gucken. Wir gucken auf die Top-Teams und die positionieren sich natürlich jetzt Richtung Playoffs, obwohl ich denke, dass jetzt Cleveland und Oklahoma City, denen ist wahrscheinlich der erste Spot in der jeweiligen Conference nicht mehr zu nehmen. Und da wird es nur spannend sein, wer hat in einem etwaigen Aufeinandertreffen in den NBA Finals, wenn es denn sein sollte, dazu kommen sollte, wer hat Heimrecht, Cleveland oder Oklahoma City, wie gesagt, die beide momentan 50 Siege haben. Ach, und eine Sache habe ich noch vergessen, fällt mir gerade ein, Kevin Durant. Wenn du dich erinnerst, rund um die Trade-Deadline ging es ja schon darum, wird er getradet, wird er nicht getradet. Da wurde jetzt nochmal mehrfach jetzt hier in den Medien auch bestätigt, ja, sollten die Phoenix Suns, wo ja KD spielt, jetzt keinen längeren Playoff-Run haben. Und ich würde mal sagen, das kann man definieren mit, kommen sie nicht in die Conference Finals. Dann dürfte es im Sommer auch einen Trade geben von Kevin Durant. Und, was auch zu lesen war, der wird dann in Absprache passieren mit seinem Management. Also, dass sich da Spieler und Team zusammentun, gucken, was ist eine gute Situation, wo schicken wir ihn hin. Und da darf man sehr gespannt sein, wo das ist. Interesse gibt sicherlich vieles. Ob dann aber alle Seiten dann zufrieden sind mit so Angeboten, ist natürlich die Frage. Aber dass Kevin Durant für meine Begriffe nächstes Jahr woanders spielt, da steht nicht fest. Wie gesagt, wer weiß, vielleicht spielen die auch eine zauberhafte Postseason, was ich mir nicht vorstellen kann. Aber wenn das nicht passiert, dann wechselt Kevin Durant aller Wahrscheinlichkeit nach im Sommer. Und das ist dann vielleicht auch der beste Spieler, der im Sommer zu haben ist. Das sollten wir auf jeden Fall nochmal beobachten.
Ich habe so ein paar Schlagzeilen gelesen von Jimmy Butler in Golden State, beziehungsweise mit privatem Krach noch aus Miami-Zeiten. Aber er ist ja da. Es scheint aber kein großer Effekt durch ihn auf das Leistungsvermögen der Warriors irgendwie entfaltet worden zu sein. Komische Formulierung, aber ihr wisst, was ich meine. Gib mir mal deinen Blick darauf. Wie ist die Lage gerade bei Golden State mit Jimmy Butler im Team?
Naja, ich glaube, du tust dem guten Jimmy Butler ein bisschen Unrecht, wenn du sagst, er hätte keinen Effekt gehabt. Denn es gibt da schon Effekte, die man auch relativ schnell auch sehen kann. Zum einen ist es so, es gibt da solche Statistiken, wo man sehen kann, hey, wie spielt eine Mannschaft, wenn ein Spieler auf dem Feld steht, versus wenn er nicht auf dem Feld steht. Das wird dann auf Hof gerechnet, auch auf 100 Ballbesitzer, damit es vergleichbar ist. Wenn man mal schaut, wo Jimmy Butler da steht bei den Golden State Warriors, dann ist das wirklich ziemlich gut. Also die Offensive, wenn er auf dem Feld steht, ist 4 Punkte besser auf 100 Ballbesitzer. Das ist schon sehr, sehr gut. Wäre jetzt aber auch jetzt nichts, wo man sagt, ja, klarer Jimmy Butler-Effekt. Guck mal hier, der macht das Team 100 Jahre besser. Das nicht. Aber es gibt ja noch die andere Seite des Basketballs, die Defensive. Und da ist es so, wenn er auf dem Feld steht, ne, kriegen die Warriors 102,9 Punkte rein, also erzielt der Gegner, auf 100 Ballbesitze. Das ist sehr, sehr wenig. Wird aber nochmal klarer, wenn er auf die Bank geht. Dann macht der Gegner nämlich 113,2 Punkte, also 10,3 Punkte mehr, als wenn er spielt. Das ist manchmal ein bisschen missverständlich oder kann ein bisschen in die Irre führen, wenn man natürlich, keine Ahnung, wenn Butler jetzt vom Feld geht und dann spielen nur Fünfergruppen, die irgendwie nicht gut sind und wenn er da rausgeht, nicht rausgeht, dann bricht das alles zusammen. Aber so ist es ja in dem Fall eigentlich nicht. Also wenn er nicht auf dem Feld ist, ist ja oft dann Steph Curry auf dem Feld. Einer von beiden spielt ja in der Regel. Von daher, das ist schon sehr, sehr cool, dass man das jetzt hier so sehen kann, dass es einen klaren Effekt gibt und dieses zusammengenommen dann plus 14,4 Punkte in seiner, also ne, wenn er spielt, das ist wahnsinnig gut. Also da tut man sich schwer, um im Kader der Warriors da jemanden zu finden, der gerade einen größeren Effekt hat. Also zum Beispiel nur zum Vergleich, Steph Curry, bei dem ist es so, wenn der auf dem Feld steht, ist eigentlich die Offensive des Gegners viel besser natürlich hast du ja auch die Offensive. Der Warriors ist besser, wenn er auf dem Feld steht, aber der kommt insgesamt nur auf plus 5,1 und dann Draymond Green kommt auf nur plus 8,6. Ist aber natürlich auch noch relativ kleiner Erhebungszeitraum, sagen wir es mal so. Aber man kann das eben auch gucken, was da am Ende rauskommt. Und das sind jetzt 9 Partien, die er dabei war. Und von diesen 9 Partien haben sie 7 gewonnen. Unter anderem eben auch gegen gute Gegner, die sie vielleicht sonst auch nicht geschlagen hätten. Muss aber auch sagen, dass der Spielplan jetzt in diesen 9 Partien nicht unglaublich schwer war. Und man muss auch sagen, dass mit Jonathan Kuminga noch ein echt wichtiger Mann fehlt, der jetzt am Ball zurückerwartet wird. Von daher warten wir mal ab, inwiefern dann wo das Top-Niveau ist, was die Warriors erreichen können mit Jimmy Butler. Ich denke nach wie vor nicht, dass das für eine Meisterschaft reicht oder für die Conference Finals, obwohl natürlich im Westen viele Teams schon mit einigen Fragezeichen in die Playoffs dann gehen werden. Aber der Jimmy Butler-Effekt, dass er da ist, dass er jemand wie Steph Curry auch entlastet, dass er jemand ist, der auch, ne, wenn Steph Curry zum Beispiel echt gut verteidigt wird, und es schwer hat, dann von der Dreierlinie dann mit seinem Dribbling sich Platz zu schaffen, dann ist Butler jemand, wo du immer sagen kannst, okay, wenn jetzt nichts mehr geht, dann geben wir Jimmy Butler den Ball, der kann immer 1-gegen-1 spielen. So, das fehlte vorher komplett. Das konnte Andrew Wiggins, der für Butler unter anderem nach Miami gegangen ist, eben nicht leisten. Von daher, sie sind besser mit ihm. Viel besser, würde ich auch sagen. Ist sicherlich kein Top-Favorit. Aber der Effekt ist durchaus da. Da tust du ihm Unrecht, wenn du den Effekt nicht ausmachst.
Bei dem Trade des Jahrhunderts waren ja am Ende die Lakers der Gewinner. Auch wenn es so viele Stimmen drumherum gegeben hat, die quasi alles hinterfragt haben. Jetzt sind sie auf einmal auf Platz 2 im Westen. Ist Luka Doncic damit schlichtweg schon sehr schnell sehr gut angekommen?
Ja, das ist eine krasse Entwicklung der LA Lakers. Hätte man so nicht kommen sehen. Zweiter Platz jetzt im Westen. Ich meine, im Westen ist hinter Oklahoma City alles sehr, sehr eng beieinander. Da reicht doch mal ein kleiner Run und man fällt da die Treppe hoch. Aber das muss man natürlich trotzdem erstmal machen. Und ich glaube, bei Luka, man kann eventuell diese Partien, die er jetzt gemacht hat, für die Lakers ein bisschen in zwei Teile teilen. Das sind die ersten 3 Spiele. Da hat er wirklich noch Probleme gehabt nach dieser langen Pause, war er seit Weihnachten raus. Und hat dann ja im Endeffekt aufgelegt 14,7 Punkte, 6,7 Rebounds, 5,3 Assists in diesen 4 Partien. Also es war natürlich nicht der Luka, den man kannte bis dahin. Aber auch zu verstehen, wie gesagt, lange, lange Pause seit dem ersten Weihnachtsfeiertag. Dann hat er ein Spiel nicht gespielt gegen Portland, weil das so das zweite Spiel nach so einem Back-to-Back war. Und seitdem aber, das sind 5 Partien, ist er, was die Zahlen angeht, vielleicht mit Ausnahme des Spiels gegen Dallas, da hat er 19 Punkte, 15 Rebounds, 12 Assists abgeliefert, auch sehr gut, aber hat er eben nicht so gut getroffen vielleicht unbedingt. Und muss sagen, seine Wurfquote ist auch noch nicht richtig da, wo sie hingehört. Aber man muss sagen, in diesen Partien bisher, jetzt also ne, nach diesen ersten 3 Spielen, 26,4 Punkte, 9,2 Rebounds, 7,6 Assists, 2,4 Steals, auch wenn die Wurfquoten, wie gesagt, noch nicht da sind, wo sie hingehören. Das sind zumindest jetzt Zahlen, die in die richtige Richtung gehen. Er hat 32 Punkte gegen Denver aufgelegt, 31 gegen die Clippers, dann nochmal 29 gegen die Clippers. Das geht jetzt mehr in die Richtung. Von daher, ja, also ich will nicht sagen unbedingt angekommen in LA im Sinne von, dass er erstmal klarkommen muss, wie die Basketball spielen. Das hat natürlich auch damit zu tun. Aber bei ihm wiegt, glaube ich, viel schwerer, dass er eben einfach so lange raus war und dass er erstmal konditionell wieder auf das Level kommen muss, weil du kannst natürlich auf dem Ergometer Vollgas treten, aber das heißt noch lange nicht, dass du Basketball-Fitness hast. Das ist aber auch nicht der Grund, warum die Lakers Zweiter sind, wenn wir ganz ehrlich sind. Natürlich hilft das, wenn du jemanden hast, der dir dann jetzt irgendwann halt ein Triple-Double meistens gibt oder halt generell einfach mal vorbeigehen, auch irgendwie mit nur halber Fitness oder halber Kondition 30 auflegt, aber die Defense. Die Defense ist das, was diese Lakers stark macht und was jetzt momentan einfach auch wirklich am Ende des Tages einen Unterschied macht, weil sie nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen besser verteidigen als, weiß ich nicht, als die erste Saisonhälfte, sondern wenn wir wirklich drauf schauen auf Defensivrating, also auf 100 Ballbesitze genormt, wie viele Punkte macht der Gegner? Und da mal gucken, so die letzten 15 Spiele, da sehen wir, dass die Lakers Erster sind. Erster in der ganzen NBA, ne? Besser als Cleveland. Besser als all die Teams, die wir so mit einer tollen Verteidigung verortet haben. Und 107,2 ist ihr Wert. an Punkten, den sie zulassen in dieser Zeit. Und das ist brutal gut. Das ist richtig, richtig gut. Und das ist ein Punkt besser auch als Cleveland. Und das für eine Mannschaft, die ja eigentlich mit Doncic jetzt, dann auch schon, also nicht die ganzen 15 Spiele, aber immerhin mit LeBron und mit Austin Reeves nicht drei Mann hat, die viele Minuten gehen, die eigentlich nicht bekannt sind für ihre Verteidigung. Ganz im Gegenteil. Da sieht man, also irgendwie, da scheint alles zusammenzukommen gerade. Zum einen toller Einsatz von allen Beteiligten, dann tolle Strategie, wie sie das angehen wollen. Es gab eine Partie gegen Denver zuletzt, das war eine Masterclass. Ne? Also was Coach JJ Redick seinem Team da verordnet hat, wie sie verteidigt haben, natürlich vor allem gegen Nikola Jokic. Das war mit das Beste, was man, glaube ich, so auch gerade außerhalb der Playoffs da in der Richtung gesehen hat. Das war wirklich, wirklich wahnsinnig gut. Und das ist erstaunlich. Da möchte ich auch gar nicht lügen. Das hätte ich so nicht kommen sehen. Sicherlich gilt es jetzt auch ein bisschen konservieren. Man muss auch sagen, dass wenn man auf den Restspielplan guckt, LA hat da den vier schwersten, der da kommt. Also es kann auch jetzt alles schnell in die andere Richtung wieder gehen. Aber Stand jetzt erstmal ist das eine richtig, richtig tolle Entwicklung. Man hätte ja auch sagen können, nach so einem umwälzenden Trade wie den für Luka Doncic, dass jetzt erstmal das Team auch generell eine Weile braucht, um sich darauf wieder einzustellen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch dann Leute, die sagen, oh, dann haben wir den jetzt geholt und so ein bisschen auch Angst um den eigenen Status haben und dann läuft man vielleicht auch gerade defensiv nicht so viel. Aber ganz im Gegenteil, das ganze Gegenteil ist der Fall. Von daher echt tolle, tolle Entwicklung. Ob sie jetzt halten können Richtung Playoffs, auch durch den schweren Spielplan. Wir haben auch jetzt direkt im nächsten einen Auswärtstrip, wo sie in Denver und in Boston spielen, glaube ich. Das werden wir dann sehen. Aber das ist toller Einsatz gerade. Die spielen wahnsinnig intelligent, defensiv. Sagt LeBron, auch ein Plusverteidiger zuletzt gewesen in seinem Alter, was auch echt hervorragend ist. Und wenn man davon ausgeht, dass natürlich Luka noch besser wird, dann kann man sich gut vorstellen, dass sie jetzt eine gute reguläre Saison zu Ende spielen. Richtung Playoffs, denke ich, ist dann aber auch vielleicht diesen Vorteil, den sie jetzt haben, durch diesen Enthusiasmus, der wird vielleicht ein bisschen aufgebraucht sein, weil dann ja jeder sich auch auf sie vorbereiten kann. Aber hey, nochmal, das ist einfach geiler Basketball, den die gerade spielen.
Und wenn ich schon die Chance habe, mit dir über solche Sachen zu reden, dann möchte ich das natürlich auch nutzen. Ich habe absurderweise in Social Media so Gerüchte darüber mitgekriegt, dass Giannis Antetokounmpo eventuell ein Kandidat ist für die New York Knicks. Wir sind mitten in der Saison, da wird jetzt nichts passieren und es wird keine relevante Auswirkung auf die Playoffs haben. Aber ist das etwas, was ich ernst nehmen kann? Also meinst du, da besteht wirklich die Chance? Weil wenn, dann sind sie doch ein Contender Nummer 1, oder?
Ich glaube, du solltest das alles nicht so ernst nehmen. Das heißt, naja, also das Interesse wird sicherlich da sein, sollte es dazu kommen, dass die Milwaukee sagen, okay, das läuft hier nicht, die Nummer mit Damian Lillard und mit Giannis Antetokounmpo, das hat einfach nicht geklappt. Wir wollen jetzt von vorne anfangen. Natürlich sollten die Knicks wie jede andere ambitionierte Franchise dann versuchen, da den Hut in den Ring zu werfen. Man muss aber immer auch sehen, was die andere Seite eigentlich dann möchte von so einem Deal. Und man will ja, wenn man in der Regel seinen absoluten Superstar, und wir können ja bei Giannis davon sprechen, dass wir jetzt einen der fünf besten Spieler der Welt dann da ja auf dem Tableau haben. Wenn du den abgibst, du willst ja nicht weitermachen. Also die Amerikaner sprechen ja auch von Rebuilding oder Retooling. Also Retooling würde ja heißen, okay, wir tauschen so ein, zwei Spieler aus, aber wir wollen eigentlich besser werden. Wir wollen, die haben die gleichen Ziele weiterhin. Und Rebuilding würde heißen, naja, okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Wir sind ein bisschen in so einer Sackgasse. Wir brauchen jetzt erstmal Neuaufbau. Wir wollen vor allem junge Spieler, Draftpicks, um junge Spieler in der Draft zu ziehen, etc. Und wie gesagt, wenn man sich die Bucks anguckt, dann muss man ja davon ausgehen, die wollen eher Letzteres. Also die wollen es nicht irgendwie weitermachen mit Dame und dann mit irgendwelchen guten Rollenspielern, sondern, naja, die wollen neu anfangen. Es sei denn, sie könnten vielleicht Giannis gegen einen Superstar traden, aber das sehe ich jetzt so nicht. Von daher, wenn die Knicks jetzt da anklopfen würden und sagen, hey, gehört Giannis, ihr wollt euch verändern, wir haben hier ein paar Spieler, die sehr interessant sind. Und dann reden wir ja im Endeffekt wahrscheinlich von OG Anunoby, Mikal Bridges, vielleicht Mitchell Robinson. Also wir reden von allen vielleicht, außer von Jalen Brunson und Karl-Anthony Towns. denn dann hättest du eine große 3, also eine Big 3, du hättest hoffentlich noch ein paar Rollenspieler drumherum, die du irgendwie findest, und dann hättest du mit Towns und mit Antetokounmpo zwei Big Men, die natürlich echt eine tierische Länge mitbringen. Du hättest genau den richtigen Big Man neben Giannis, der im Dreier werfen kann. Du hättest genau den richtigen Big Man neben Towns, der ihn verteidigen kann. Und du hättest Brunson, der auch natürlich sein Ding noch beiträgt. Aber nochmal, du kannst eigentlich, wenn du nur über zwei Teams sprichst, also wenn die Knicks jetzt nur mit den Bucks dealen, du kannst da jetzt, du hast nicht wirklich viele Draftpicks, die wegschicken kannst. Du hast keine jungen Spieler großartig, die sich entwickeln, wegschicken kannst. Du kannst Spieler hinschicken, die gut sind, aber auch teuer sind. Eben Anunoby, Bridges, Hart. McBride ist ein bisschen billiger, aber auch natürlich ein guter Rollenspieler. Nur, das macht den Kohl nicht fett für Milwaukee. Also Milwaukee sagt, wir fangen neu an. Dann würde ich als allererstes bei Oklahoma City anrufen und fragen, ey, ihr habt 12 Erstrunden-Picks. Wir hätten gerne die allerbesten. Und wenn es geht, so irgendwie 8 Stück davon. Und selbst dann müssen Spieler dazu, die irgendwie Geld verdienen, sonst kann man es ja trotzdem nicht machen, diesen Deal, weil die Gehälter ungefähr gleich sein müssen. Ich würde in Houston anrufen und sagen, hey, ihr habt ein paar interessante junge Spieler, die sich bei uns entwickeln können, und ihr habt Draftpicks, schnürt uns doch mal gerne ein Paket. Und wenn die Interesse zeigen, und ich denke, die würden sehr viel, hohes Interesse halt auch zeigen, dann kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die New York Knicks da den Zuschlag bekommen. Anders könnte es unter Umständen aussehen, wenn das jetzt nicht sofort passiert, sondern quasi, wie wir es jetzt auch bei Kevin Durant sehen, wenn Giannis Antetokounmpo noch ein Jahr Vertrag hat und dann quasi in dem Sommer davor soll er getradet werden, dann kann er zu einem großen Teil diktieren, wo er hin möchte, weil er sagt, ich würde nur da verlängern, ich möchte nach New York, sonst verlängere ich nirgendwo. Dann wären die Angebote sicherlich schlechter. Dann könnte New York vielleicht punkten. New York könnte auch ein drittes Team dazu holen, die dann vielleicht die Spieler nehmen, die man da jetzt eben hat, gut sind, und dann vielleicht jüngere Spieler nach Milwaukee schicken und auch vielleicht auch Draftpicks, aber das wird dann einfach kompliziert. Von daher, ich denke nicht, dass sie da eine großartige Chance haben auf die Dienste von Giannis Antetokounmpo, wenn ich ganz ehrlich bin.
Natürlich wollen wir jede Woche von dir wissen, wer the Player of the Week ist und welches Trikot man sich vielleicht in den Schrank hängen sollte. Also, was ist deine Empfehlung?
Spieler der Woche kann es für mich diese Woche nur einen geben, und das ist Steph Curry. Ich sag mal so, es ist halt wahnsinnig schwer, wenn man erlebt hat, und in dem Fall muss ich sagen mal wieder, dass Steph Curry in einem NBA-Spiel am 27. Februar, das war das zweite Mal, dass ich dabei war am 27. Februar, aber er hat, glaube ich, 3 Spiele gehabt an dem Tag, wo er wahnsinnig amok gelaufen ist, und das eine Mal war vor, was war es jetzt, glaube ich, 13 Jahren, in Oklahoma City hat er 12 Dreier getroffen, ein Dreier vom Logo zum Sieg in der Verlängerung. Damals ja noch gegen Kevin Durant, Russell Westbrook etc. Und jetzt war es ja in Orlando, ne, gegen Franz Wagner, Paolo Banchero. 12 Dreier, 56 Punkte, Season High. Ich glaube, es war das vierthöchste, was er jemals in seiner Karriere aufgelegt hat. Unfassbar. Und das wirklich live zu sehen, ist wie NBA Jam. Wie NBA Jam in der richtigen Welt. Wann immer er den Ball gefangen hat, bist du halt so, du wirst direkt so ein bisschen unruhig und denkst, oh komm, bitte, 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 bitte hau den auch noch rein. Dann macht er es auch noch. Und macht dann auch einen von hinter der Mittellinie und so. Es war einfach Wahnsinn. Und das Schöne war an dem Tag auch, dass ich ihn auch beim Aufwärmen natürlich mir angeguckt habe. Man darf ja dann in der Presse dann, oder als Presse darf man dann ja Courtside sitzen in den meisten Arenen. Aber in Orlando ist es noch so. Und dann siehst du ihn, wie er sich so vorbereitet und siehst schon, oh, hat er ein gutes Händchen oder hat er vielleicht immer das Händchen? Und dann geht das Spiel los und du merkst, nee, Mann, heute ist ein besonderer Tag, und das war einfach verrückt. Und man vergisst auch immer, dass das auch jemand ist, der natürlich dem Ende seiner Karriere um einiges näher ist als am Anfang. Und von daher würde ich auch sagen, man sollte solche Performances, wie ihr jetzt abgeliefert, auch so wahnsinnig feiern und vielleicht auch jetzt schon mal das ein oder andere Jersey sich sichern von Steph Curry, denn wer weiß, wie lange wir Steph Curry noch in unserem Leben haben als aktiver Basketballer.
Und so bleibt es am Ende, denn ich bin jetzt ja drüben in den USA, während ihr das hört. Das heißt, ich bin zeitentechnisch auch ein paar Tage in der richtigen Zeitzone, um NBA Primetime zu gucken. Auch wenn ich ehrlicherweise beruflich wegen anderen Dingen da bin. Aber wer weiß. Was sind die Highlights der Woche? Worauf soll ich aufpassen?
Mein Highlight für die kommende Woche ist der Sonntag, 18 Uhr. Denver in Oklahoma City. Das sind zwei Teams, die wir eventuell auch, je nachdem, wie dann die Abschlusstabelle aussieht, in den Conference Finals erwarten können. Hinzu kommt, ich kommentiere das Ganze für The Zone. Das macht es natürlich auch nochmal dann umso prickelnder. Aber das wird ein tolles Spiel. Denver zuletzt ein bisschen Federn gelassen. Ich habe gesagt, gegen die Lakers verloren, haben jetzt auch gegen Boston verloren vor ein paar Tagen. Man denkt immer so, wenn die alle dabei haben, dann läuft es richtig gut. Jetzt hatten sie zuletzt Aaron Gordon nicht dabei. Das ist ein sehr wichtiger Mann für sie, weil er so ein bisschen diese Physis bringt mit seinen Cuts. Also wenn du den nicht dabei hast, ist es wirklich schwer für eine Mannschaft, die auch nicht so wirklich tief besetzt ist. Ist Day-to-Day mit seinem Knöchel. Hoffen wir einfach mal, dass er dann spielt am Sonntag. Und dann wird das ein cooles Matchup. Auch weil ich denke, ne, so SGA, Jamal Murray, die werden sich's auch geben. Dann Chet Holmgren und Jokic, Hartenstein und Jokic. Das ist einfach ein geiles Matchup. Und um 18 Uhr, also ich weiß ja nicht, was sie alle Sonntag so macht, aber ich glaube, es gibt nichts Besseres, als die Spiele anzuschauen. Von daher, ja, das ist ein klares Highlight. Ich meine, ich kommentiere auch noch am Samstag, so ist es nicht. Also wer das auch sich angucken möchte, um 22 Uhr treffen dann die Rockets auf die Cavs. Das ist natürlich auch sehr empfehlenswert. Von daher, ja, da würde ich mich freuen, die Leute auch einschalten, weil da bin ich auch wieder da. Dann habe ich den Jetlag aus den Kleidern geschüttelt und dann wird dann Vollgas gegeben. Von daher, ja, von mir schon mal an dich, guten Flug. Ne? Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann alle da draußen auch. Ja, schöne Woche. Sonnige Grüße aus Miami. Bis da.
Vielen Dank an dieser Stelle, Dre, für die Antworten. Vielen Dank, dass du das so mit mir hier hinbekommen hast diese Woche. Danke euch für die Geduld und ich hoffe, ihr hattet ein kleines bisschen Spaß an dieser Folge. Nächste Woche, aller Voraussicht nach, wieder im One-on-One zwischen Dre und mir. Bis dahin, macht's gut und alles Gute.